jetzt das Heute-Journal. Mit Heinz Wolf und Marietta Slomka.
Guten Abend. Eigentlich sollte die Weltklimakonferenz in Madrid gestern zu Ende gehen. Doch es wird immer noch verhandelt. Und es könnte sogar sein, dass die ganze Veranstaltung krachend scheitert. Es stehen sich Antreiber und Bremser gegenüber. Zu den Bremsern gehören neben Saudi-Arabien und Brasilien auch die USA. Wobei es durchaus interessant ist, wie kraftvoll die Amerikaner mitverhandeln. Dabei sind sie ja eigentlich aus dem Klimaabkommen ausgestiegen. Doch da es auch für so etwas förmliche Kündigungsfristen gibt, sind sie offiziell noch bis November nächsten Jahres Mitglied. Ein sehr aktives Mitglied, wie sich jetzt in Madrid zeigt. Von dort berichtet Volker Angriss.
Da können wir uns doch gleich aufhängen, meinen Umweltaktivisten zum Verlauf der Konferenz. Zumal nicht nur ihnen die Zeit dahin schmilzt. Warten auf das Abschlussplenum. Sechsmal verschoben, nun soll es um 1 Uhr losgehen. Die Dokumente, die bisher auf dem Tisch liegen, bringen Klimaschützer in Rage. Die Textentwürfe der Konferenzpräsidentschaft sind desaströs, absolut erschreckend. Dieser Text betrügt alle Menschen auf dem Planeten. Das ist völlig inakzeptabel. Auch die deutsche Delegation zwischen Enttäuschung und Entsetzen. In den Abschlusstexten fehlen unter anderem eine Bestätigung für mehr Klimaschutz ab 2020 zu sorgen, eine Zustimmung, die wissenschaftliche Arbeit des Weltklimarats anzuerkennen und transparente Regeln für einen Handel mit Emissionszertifikaten.
Es ist die Weltklimakonferenz. Wir haben in Europa jetzt gerade den New Green Deal auf den Weg gebracht. Da kann doch so eine Konferenz nicht ohne Ergebnis bleiben. Hier sind ganz viele, die verstanden haben, was die Wissenschaft uns sagt. Die wissen, dass man was tun muss.
Klimaprotest, was seit Monaten rund um die Welt vor allem junge Menschen bewegt, Angst um ihre Zukunft, das hat sich offenbar nicht auf die Konferenz ausgewirkt. Dabei findet Klimaschutz durchaus statt, ganz ohne Konferenz, in vielen Partnerländern.
Die Bundesregierung unterstützt derzeit über 700 Projekte mit über 3,5 Milliarden Euro. Das Ziel ist, den Entwicklungsländern zu ermöglichen, direkt den Sprung zu kohlenstoffarmer Wirtschaft mit erneuerbarer Energie zum Beispiel zu schaffen.
Beispiel Marokko, das solare Wärmekraftwerk Noor. Mit deutschem Know-how und deutscher Kofinanzierung gebaut, produziert das Kraftwerk Ökostrom für rund 1 Million Menschen. Beispiel Indien, die Hälfte des globalen Emissionszuwachses der letzten 5 Jahre fand hier statt. Eine deutsch-indische Partnerschaft setzt sich für mehr Solarkraftwerke ein. Mit dem Strom sollen auch immer mehr Elektroautos unterwegs sein. Beispiele, die nahelegen, dass sich die kommenden UN-Klimakonferenzen neu ausrichten müssen.
Das bedeutet zum Beispiel für den nächsten Klimagipfel in Glasgow, dass vermutlich der Finanzsektor eine zentrale Rolle spielen wird. Wie muss er gestaltet werden? Welche Rahmensetzung muss er bekommen, damit er die Paris-Ziele unterstützt?
Finanzminister aus 53 Ländern waren in Madrid schon vertreten. Zum ersten Mal überhaupt auf einer UN-Klimakonferenz. Wenigstens das ein gutes Zeichen.
Tja, Volker Angriss beobachtet das für uns in Madrid. Wie ist denn jetzt der letzte Stand? Woran hakt es?
Naja, zunächst mal ist es so, dass offenbar die Dokumente überarbeitet werden. Also ein totales Scheitern zeichnet sich im Moment nicht ab. Das kann aber noch dauern. Wir haben gehört, dass demnächst nochmal Beratungen stattfinden zu den strittigen Punkten. Wann dann tatsächlich das Abschlussplenum stattfindet, 1 Uhr war ja angekündigt, das wissen wir nicht. Und welche Qualität die Texte haben werden, das ist auch noch nicht absehbar.
Aber Sie meinen, irgendein gemeinsames Kommuniqué wird es geben, also kein komplettes Scheitern, je nachdem, wie man das dann bewerten will.
Das ist eine reine Vermutung. Rein theoretisch kann es auch noch komplett scheitern, denn bei den UN-Konferenzen muss am Ende des Tages einstimmig abgestimmt werden. Also es reicht eine einzige Gegenstimme eines Landes und dann würde entweder nochmal in die Arbeitsgruppen verwiesen oder dann ist tatsächlich die Konferenz gescheitert. Der Druck kommt daher, dass viele Länder jetzt merken, dass Schluss ist mit der Klimaschutzkosmetik, was bisher so der Fall war. Jetzt heißt es ran an den Umbau der nationalen Volkswirtschaften, eben Umstellung auf regenerative Energien, eben alles tun, um Klimaschutz umzusetzen. Und da haben sehr, sehr viele Länder immer noch große Probleme. Die Beispiele haben wir ja gesehen. Brasilien gehört dazu, Argentinien gehört dazu, die USA auch. Auch wenn sie formal demnächst aussteigen werden, noch können sie, wie du in der Anmoderation gesagt hast, noch kräftig mitverhandeln, was sie hier auch tun.
Dankeschön, Volker Angriss, nach Madrid. Wie stark der Klimawandel Deutschland jetzt schon trifft und wie Wissenschaftler die Gegenmaßnahmen der Politik bewerten, Das können Sie auch im Netz nachlesen bei uns auf heute.de. Sehr geehrter Herr Kollege, lieber Olaf, so beginnt der Brief von Wirtschaftsminister Peter Altmaier an Finanzminister Olaf Scholz. Es geht um die Einführung der Kassenbonpflicht ab 1. Januar. Dann sollen nämlich auch Cafés, Kioske, Bäckereien oder Metzger dazu verpflichtet werden, dem Kunden für jeden Einkauf einen Beleg auszustellen, vorausgesetzt, sie nutzen elektronische Kassen. Damit wird es für Händler oder Gastronomen deutlich schwerer, schwarz zu kassieren. Der Finanzminister erwartet üppige Zusatzeinnahmen. Der Einzelhandel hat jedoch nach allen Kräften versucht, diese Neuregelung zu verhindern. Und jetzt, kurz vor Ladenschluss sozusagen, haben die Verbände im Wirtschaftsminister einen Mitstreiter gefunden. Bernd Bentin berichtet.
Ob im Dönerladen, in der Eisdiele oder beim Bäcker. Auch bei kleinen Einkäufen soll es ab Januar einen Kassenbeleg geben. Der Grund: Am Ladentisch wird der Staat um Milliarden betrogen. Manipulierte Kassen, Tricksereien bei der Mehrwertsteuer. Der Pflichtbon soll künftig einen Nachweis über jedes Geldgeschäft liefern. Auch wenn's den Kunden nervt.
Total überflüssig. Ich habe an dem Bon kein Interesse.
Also es würde dann eh in irgendeiner Tasche wieder nur rumfliegen. Und deshalb, ich sag bei den meisten Einkäufen vorweg schon, Bon brauche ich nicht.
Wirtschaftsminister Altmaier stellt sich in einem Brief jetzt gegen die neue Kassenzettelpflicht und damit gegen den Finanzminister. Lieber Olaf, schreibt er, dies wird zu einem Mehraufwand an Bürokratie führen und im gesamten Handel werden Milliarden zusätzlicher Bons gedruckt und in den allermeisten Fällen direkt im Müll landen. Auch aus Nachhaltigkeitsgründen sollte dieser Abfall vermieden werden. Mit freundlichen Grüßen, dein Peter.
Wir kämpfen an vielen Stellen gegen Bürokratie und deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir Regelungen machen, die man niemandem erklären kann, über die sich viele Mittelständler erregen und die von den Bürgern auch nicht nachvollzogen werden.
Altmaiers Vorstoß begeistert den Einzelhandelsverband. Manipulationssichere Kassen, ab September 2020 auch Pflicht, würden doch reichen. Die Bonpflicht sei unnötig belastend.
Das ist keine Frage der Großen Koalition, sondern eigentlich mehr eine Frage des gesunden Menschenverstandes. Natürlich ist der Steuerbetrug nicht okay, dagegen muss man eben vorgehen. Der Kassenbon und die Pflicht, den Kassenbon jedem Kunden zu geben, auch wenn sie ein Brötchen oder eine Zahnpasta kaufen, wird aber im Ziel nicht besser helfen.
Vom SPD-Finanzminister heute keine Stellungnahme. Dafür zeigt sich die SPD-Fraktion irritiert über Altmaiers Last-Minute-Brandbrief.
Ich bin ehrlicherweise entsetzt, dass man zwei Wochen, bevor sowas in Kraft tritt, mit so einem Vorschlag kommt, obwohl man 3 Jahre Zeit hat, sich vorzubereiten. Das läuft jetzt, es ist auch klug überlegt, hat hier eine breite Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat dafür gegeben. Und es wird Zeit, dass dieses Gesetz kommt.
Noch gut 2 Wochen bleiben Peter Altmaier für eine Änderung auf den letzten Drücker. Ab dem 1. Januar 2020 greift sonst die Bonpflicht.
Heinz-Wolf macht weiter mit den Nachrichten.
Bundeskanzlerin Merkel hat vor dem Gipfel zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz am Montag im Kanzleramt betont, wie wichtig es für Deutschland sei, ausreichend Fachkräfte zu haben. Merkel sagte in ihrem wöchentlichen Videopodcast, neben einer guten Ausbildung für die Menschen hierzulande, müsse man sich auch um Fachkräfte aus der EU und auch von außerhalb der Europäischen Union bemühen. Wie das am besten zu realisieren ist, darüber soll dann am Montag bei dem Gipfel mit Ländern, Wirtschaft und Gewerkschaften beraten werden. Die erst vor rund 4 Wochen in Italien entstandene sogenannte Sardinenbewegung hat heute in Rom Zehntausende mobilisiert zu einer Großdemonstration gegen Rechtspopulismus. Viele der Demonstranten trugen Bilder und Figuren von Sardinen, denn ihr Ziel ist es, so viele Menschen auf die Straße zu bringen, dass sie eng gedrängt stehen wie Sardinen. Entstanden ist die Bewegung aus einer Protestaktion gegen die rechte Lega und ihren Chef, Ex-Innenminister Salvini. Der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis wird mit dem Aachener Karlspreis 2020 ausgezeichnet. Er habe mit großem Einsatz und Erfolg Rumänien zu einer proeuropäischen rechtsstaatlichen Politik geführt. Und er sei ein wichtiger Mittler und Brückenbauer zwischen west- und osteuropäischen Gesellschaften, hieß es in der Begründung des Karlspreis-Direktoriums. Der Aachener Karlspreis wird seit 1950 für besondere Verdienste um die europäische Einigung verliehen. Der Schauspieler Gerd Baltus ist tot. Er starb gestern im Alter von 87 Jahren in Hamburg. Baltus galt zeitweise als der meistbeschäftigte deutsche Fernsehschauspieler. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rollen in Krimiserien wie Derrick, Tatort oder Der Alte. Und jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten wie immer ohne Gewähr 4, 16, 20, 31, 34, 38. Superzahl 8. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Vielerorts in Deutschland war heute ein Tag mit viel Wind, beziehungsweise ist es immer noch. Und für Teile von Bayern gelten aktuell Unwetterwarnungen vor orkanartigen Böen. Und die Aussichten für morgen sind so. Im Norden und in Alpennähe nur vereinzelt Schauer, sonst stark bewölkt und häufig Regen bei 7 bis 13 Grad. Dazu bläst ein stürmischer Wind um West. Die weiteren Aussichten, es fällt kaum noch Regen, der Wind lässt nach und es wird sehr mild. Am Dienstag örtlich bis 15 Grad.
Beide großen Kirchen, die evangelische wie die katholische, haben sich beim Thema Seenotrettung von Flüchtlingen eindeutig positioniert. Sie stehen hinter diesen Missionen als selbstverständlichem Akt christlicher Nächstenliebe. Und sie belassen es auch nicht bei moralischer Unterstützung, sondern helfen mit Spenden. Und die evangelische Kirche hat sogar einen Verein gegründet, mit dem ein eigenes Schiff finanziert werden soll. In München gab es heute einen ökumenischen Gottesdienst, der daran erinnert, wie viele Menschen bereits im Mittelmeer ertrunken sind. Brigitte Saar berichtet.
Philemon stammt aus Eritrea. 2014 kam er als Bootsflüchtling nach Europa. Heute liest er im Münchner Dom die Namen von Menschen vor, die die Flucht übers Mittelmeer nicht überlebt haben. 14 Jahre war er alt, als er von Libyen aus die riskante Überfahrt in einem Schlepperboot gewagt hat. Er sah für sich keinen anderen Ausweg.
Man will nicht in Libyen so bleiben. In Libyen ist gefährlich. Die Menschen werden getötet, vergewaltigt, meistens Frauen. Statt in Libyen zu leiden, besser Mittelmeer zu gehen. Wenn jetzt senkt das Boot, dann dein Leben zu Ende.
Der oberste Protestant in Deutschland, Heinrich Bedford Strom, und der oberste Katholik in Deutschland, Reinhard Marx, fordern mehr Solidarität mit den Bootsflüchtlingen. Denn allein in diesem Jahr sind bislang mindestens 1200 Menschen auf dem Mittelmeer umgekommen.
Die staatliche Seenotrettung ist eingestellt worden, ersatzlos eingestellt worden. Es kann nicht sein, dass wir einfach zuschauen, wie die Menschen ertrinken.
Dass an einer Grenze des vom Christentum doch geprägten Europa Menschen umkommen. Also das darf nicht sein. Das nenne ich einen Skandal.
Seenotretter halten vor dem Münchner Dom eine Mahnwache. Mit dabei Kapitän Reisch aus dem bayerischen Landsberg. Noch im September hat er mit einem ehemaligen Fischkutter mehr als 100 Flüchtlinge aus Seenot gerettet und nach Italien gebracht. Sein Schiff wurde beschlagnahmt. Er hätte die Geretteten an die libysche Küstenwache übergeben müssen, argumentieren die italienischen Behörden.
Es ist auch unmenschlich, diese Menschen in diese Folterläger zurückzuführen, weil ich habe Leute auf dem Schiff, die haben so große Angst davor, dort wieder hinzukommen, dass sie lieber ins Meer springen und tot sind, als dorthin zurück zu müssen.
Auch 5 Jahre nach seiner Flucht lässt Philemon das Erlebte nicht los. Gerade schreibt er darüber ein Buch, träumt davon, einen Film zu drehen über die gefährliche Flüchtlingsroute.
Ich will die Menschen erklären, warum wir hier kommen, durch die gefährlichen Länder nach Europa. Warum wir riskieren durch die Sudan und durch die Wüste und durch die Libyen und Mittelmeer. Das ist sehr wichtig für mich, also das ist das zu machen.
So wie er stellen auch die Kirchen in Deutschland heute die Frage, wie viel Menschlichkeit Europa für Bootsflüchtlinge aufbringen kann und will. Eine Antwort wird es so schnell nicht geben.
Noch ein Nachtrag zu den Nachrichten vorhin. Da war in der Meldung über den Aachener Karlspreis UN-Generalsekretär Antonio Guterres eingeblendet. Der hat den Preis auch schon bekommen, aber in diesem Fall ging es um den Aachener Karlspreis 2020 für Klaus Johannes.
Das war's von uns und weiter geht's gleich mit dem aktuellen Sportstudio.
Und danach, so gegen 0:25 Uhr, melden sich die Kollegen von Heute Express.
Bis morgen, auf Wiedersehen.